Ja, ich habe zum Monatsspruch diesen Bibelvers aus Jesaja 43, Vers 19 gewählt. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sproßt es auf, erkennt ihr es nicht? Das war vor mehreren Jahren, ich glaube 2007 war es die Jahreslosung, also schon einige Jahre her. Und er ist auch die Grundlage oder eingebettet in einen Textzusammenhang, den ich gerne mit euch lesen würde, anschauen würde. Und ich glaube, dass Gott das nicht einfach nur mit uns irgendwie historisch betrachten will, dass wir sagen, ach, das war mal so oder schöne Absichten, die er da hat, sondern als ich mich vorbereitet habe, hat der Heilige Geist klar zu mir gesprochen und ein paar Dinge gesagt, die auch ich heute Abend gerade für uns reinfließen lassen sollen, denn wir wollen ja nicht nur schöne Geschichten hören aus der Bibel, sondern was will Gott mit uns heute machen, was hat er vor, was will er in unserem Leben wirken. Ich habe mich sehr gefreut, auch nach dem Morgengottesdienst heute. Ich sprach auch davon, wie der Heilige Geist das Werk von Überführung, Überzeugung macht. Und muss sagen, es ist, Leute haben das erlebt, Leute haben bis dahin zum Beispiel geglaubt, dass der Teufel Macht über sie hat und dass der Teufel ihr Leben bestimmen kann. Aber heute nach dem Gottesdienst kamen sie einfach und sagten, es ist mir jetzt so klar, ich bin mir sicher, der Teufel ist der Besiegte und ich habe Autorität in dem Namen Jesus. Und wir stehen über dem Teufel, sagt die Bibel, und nicht der Teufel über uns. Der Teufel versucht uns immer wieder weiszumachen, dass er doch so mächtig ist, aber die Bibel sagt, er ist ein besiegter Feind. Und diese Wahrheit müssen wir verkündigen, auch gerade Menschen, die in vielen Nöten, in Kummer, in Schmerz, in Depression sind, sonstiger Bedrückung, Gefangenschaft, sie sind widerrechtlich dort gehalten und Gott möchte, dass sein Volk in Freiheit geht. Das sollten wir nie vergessen, die Schrift sagt, dass mein Volk oder Gottes Volk, das alles bekommen hat und alles geschenkt bekommen hat, dass dieses Volk dann doch in Löchern gefangen gehalten wird und gefesselt ist. Und dann sagt Gott etwas im Propheten Jesaja. Er sagt, niemand spricht, gib wieder heraus. Und deshalb sind Leute weiter in Gefangenschaft. Das heißt, die, die in Freiheit leben, müssen ganz klar dem Teufel auch die Stirn bieten und sagen, du gibst meinen Bruder, Schwester wieder raus. Du lässt diese jetzt los, die da in Bindung sind. Du lässt sie jetzt in Freiheit gehen. Die Bibel sagt, Gott sagt, niemand sagt, gib wieder heraus. Und dann stellt Gott gleich anschließend die Frage in diesem Text dort. Er sagt, wer möchte das oder wer will das in Zukunft mal zu Herzen nehmen und so sprechen und so Menschen in Freiheit reinrufen? Und als mir vor vielen Jahren dieser Vers so wichtig geworden ist, seitdem wende ich ihn immer wieder an in gewissen Situationen, wo ich dann sage, so und Teufel, da lässt du jetzt los und du gibst wieder heraus. Ich will heute lesen aus Jesaja 43, mal einen längeren Abschnitt, ab Vers 10b. Du kannst mitlesen oder einfach lauschen, wie du magst. Ich habe da aus dem ganzen Zusammenhang mal einfach einen Block rausgenommen. Gott erklärt, wer er ist und dass er der einzige Gott ist. In Vers 10b sagt er, vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird auch keiner sein. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Statement von Gott. Außer mir gibt es keinen Retter. Was nicht gibt, gibt nicht. Es gibt keinen Retter außer mir. Ich habe verkündigt und gerettet und hören lassen und kein Fremder, in unserer Bibelübersetzung steht dann Gott in Klammern gesetzt, im Grundtext ist da nicht Gott, kein fremder Gott war ich unter euch, so, aber richtig heißt es, kein Fremder oder unter euch war ich kein Fremder, ich war bekannt unter euch, ihr wusstet, wer ich war. Ihr habt nicht nur von mir gehört, ich war ein Vertrauter unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, sagt Gott, spricht der Herr, ich bin Gott. Ja, auch weiterhin bin ich es. Oder in Zukunft bin ich derselbe. Und da ist niemand, der aus meiner Hand errettet. Ich wirke und wer kann es rückgängig machen? Ich fand das so stark hier. Da ist niemand, der aus meiner Hand rettet. Das hat für mich aber auch die Umkehrung gemacht. Jesus sagt, niemand wird die meinen aus meiner Hand reißen. Der Vater und ich sind eins, sagt Jesus. Und er sagt, niemand wird sie aus der Hand meines Vaters reißen. Also, das heißt, was Gott in der Hand hat, das kann weder im Positiven noch im Negativen einfach jemand wegnehmen. Gott sagt, ich habe es in der Hand. Und ich wirke, ich tue Dinge, wer kann es rückgängig machen? Gott sagt, melde sich doch bitte jemand, wer meint, dass er meine Ratschlüsse rückgängig machen könnte. Vers 15, ich überspringe Vers 14, ich bin der Herr, euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. So, und jetzt hält Gott eine kurze Rückblende zum Auszug aus Ägypten her. So spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern, der ausziehen lässt Wagen und Pferd, Heer und Held, ägyptische Heer, zusammen liegen sie da, stehen nicht wieder auf, sie sind erloschen, verglommen wie ein Docht. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich ehren, Schakale und Strauße, weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe, sie werden also ihn auch ehren, ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Nicht mich hast du angerufen, Jakob, dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Du hast mir nicht das Lamm deiner Brandopfer gebracht und mit deinen Schlachtopfern hast du mich nicht geehrt. Ich habe dir nicht mit Opfergaben Arbeit gemacht oder wörtlich, ich habe dich nicht zur Arbeit angehalten, noch habe ich dich mit Weihrauch ermüdet. Du hast mir nicht für Geld Würzrohr gekauft, noch mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich gesättigt. Vielmehr hast du mir Arbeit gemacht, wörtlich, du hast mich zur Arbeit angehalten mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Das zeigt, dass Gott müde werden kann. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Du hast mir Arbeit gemacht, du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Ich will auf diesen Text eingehen, Vers 18, denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Ich glaube, viele Menschen, und so sieht es auch Gott, sind in ihrem Alltag, in ihrem Leben blockiert, weil sie immer die Vergangenheit vor Augen haben. Und es ist auch so, die Vergangenheit ist oft manchmal ganz knallharte Gegenwart. Zum Beispiel unvergebene Schuld, ungeklärte Sachen. Sie sind in der Vergangenheit geschehen. Aber wenn sie nicht geklärt sind, zermürben sie in der Gegenwart dem, der damit zu tun hat. Stimmt's? Das macht Menschen krank, das macht Menschen einsam. Das sind Dinge vielleicht vor Jahrzehnten geschehen, aber man hat das nie geklärt. Und das hat Auswirkungen bis in die Gegenwart, dass das Herz und die Seele nicht zur Ruhe kommen. Und wir schauen manchmal zurück. Da gibt es die erweckungsfreudigen Leute, die sagen, oh, damals, da war der Herr noch unter uns. Damals, da hat er gewirkt. Boah, wie da der Heilige Geist fiel. Und so, man schaut zurück. Man träumt von der Vergangenheit. Man schaut diese Dinge an und hat dadurch keinen Blick für die Gegenwart, für das, was Gott jetzt tun will. Da sind Menschen, die schauen, die haben ihren Angehörigen, Ehemann, Ehefrau oder sonstige Menschen, sie haben sie in eine Schublade gesteckt. Wenn der Name fällt dieser Person, dann geht sofort in deinem Kopf ab, ach, das ist ja der und der und der hat das und das gemacht. Man hat diese Person vielleicht über 10, 15 Jahre nicht gesehen. Aber in deiner Schublade ist sie diese Person, die vor 10, 15 Jahren, die sie dort damals gewesen ist. Für mich war das mal ein sehr krasses Beispiel. Ich habe einen Mann kennengelernt, einen Bruder kennengelernt, und der hat sich so schlecht benommen und mir gegenüber und herablassend und auch frech anderen gegenüber. Und für mich war seit diesem Tag der Mann jemand, der andere einfach niedermacht. Ein Mann, der bestimmt keine geistliche Person ist. Ein Mann, dem man nicht vertrauen kann. So, und ich habe dann Jahre später diese Person wieder getroffen und habe festgestellt, dass sie total verändert war. Ich habe festgestellt, dass diese Person auf einmal eine geistliche Person war. Eine Person, die betete, die Gott suchte. Eine Person, die Rücksicht nahm auf andere. Wahrscheinlich in dem Ganzen, dass die Person sich damals so schlecht benommen hat. Wahrscheinlich hat sie gar nicht gewusst, wem gegenüber habe ich mich überhaupt schlecht benommen. Vielleicht zu jedem. Und wie will ich das je wieder gut machen? Aber in meiner Schublade war dieser Mann, wenn sein Name fiel, war dieser Mann dieser, dem ich sage, dem würde ich nicht vertrauen. In der Schublade drin. Und dann lernte ich ihn kennen und ich erlebte, wow, er ist ein anderer Mensch. Er ist neu geworden. So, manches Mal sind Menschen, die auch sich nahestehen, die miteinander leben, dass sie immer nur die Vergangenheit ihres Ehepartners oder ihrer Kinder oder ihrer Eltern anschauen. Man schaut die Vergangenheit. So war er, so ist er. Weil man das nie geklärt hat, ist das in dem Leben der Menschen nicht nur so, wie es mal war, sondern im Lebens-Jetzt-Zustand ist es für diese Person ist so. Und die Person hat sich nie geändert. Und man betrachtet sie immer durch oder in dieser Schublade oder durch diesen Negativfilter. Das kann blockieren, das kann aufhalten, das kann Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Und manche Menschen schauen immer wieder nur ihre Enttäuschungen an. Und dadurch verpassen sie das Neue, das Gott tun will. Für mich war der ausschlaggebende Punkt, Gott sagt, schau, siehe, schau, ich wirke Neues. Ich wirke Neues. Und dann sagt er, jetzt sprost es auf. Siehst du es nicht? Du musst das mal anschauen. Siehst du es nicht? Da sprost was. Wir können manches Mal so eingenommen sein oder gefangen sein von dem, was wir erlebt haben oder von der Vergangenheit, dass es uns ähnlich geht wie diese Maria. Ich sagte es am Ostersonntag hier. Diese Maria, die dort am Grab ist. Jesus war auferstanden. Er war nicht mehr da. Und jetzt sitzt sie da vor dem Grab und heult und trauert. Jesus ist weg. Da erscheinen zwei Engel in lichter Gestalt. Und sie ist so gefangen in ihrer Problematik, in ihrer Trauer, in ihrem Verlust. Sie ist so gefangen, dass sie für sie das nichts Besonderes ist, dass da Engel sind. Wenn jemand zu ihr gesagt hätte, du, da sind Engel. Ja, meinst du? Sie sitzt da, nicht tut sich, sondern, und die Engel sagen zu ihr, Maria, was ist los mit dir? Und sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen, sie haben ihn gestohlen, der ist nicht mehr da. Und so, und weißt du, und dann erscheint Jesus selbst. Und er sagt, Frau, was ist mit dir los? Sie ist so gefangen in ihrem Schmerz, in ihrer Trauer, in ihrem Verlust. Sie ist so gefangen darin, dass sie nicht mal erkennt, dass Jesus da ist. Dass Jesus da gegenwärtig ist. Und schließlich sagt Jesus ganz innig und sagt, Maria, Maria. Und irgendwie kam er durch ihr Dunkel. Irgendwie kam er in ihre finsteren Gedanken, in ihre Trauergedanken hinein. Und sie sagt, Rabuni, du bist es ja. Und ich wünsche mir, dass du heute Abend in diesem Gottesdienst deine Vergangenheit abschließt, dass du die Vergangenheit, deine Schublade leer räumst, die Gefangenen, die du dort eingesperrt hast, loslässt und sie Gott überlässt. Denn jeder deiner Brüder und Schwestern, egal was er dir angetan hat, was geschehen ist, jeder von ihnen ist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und Gott ist für ihre Erziehung und für ihre Beurteilung zuständig und nicht du und ich. Hallo? Gott ist dafür zuständig. Und ich will, dass du Menschen loslässt. Das sind solche, die müssen ihre Mutter loslassen. Du hast nicht Gutes erlebt mit deiner Mutter. Du musst es loslassen. Du musst es loslassen und du musst ihr vergeben. Ohne Vergebung kannst du nicht heil werden. Ohne Vergebung kannst du nicht wiederhergestellt werden. Denk nicht an das Frühere. Auf das Vergangene achtet nicht. Betrachte nicht immer die Vergangenheit. Betrachte nicht, wie das mal war. Da war ich so gesegnet. Jetzt bin ich schon 15 Jahre nicht mehr gesegnet. Und Gott sagt, wenn du nicht nach vorne schaust und wenn du nicht in die Gegenwart auch hineinschaust und in der Gegenwart bewusst lebst und schaust, was Gott Neues wirkt, dann verpasst du das Neue, das Gott vorbereitet, das er gerade am Tun ist. Und ich wünsche mir, dass du das Neue erkennst. Dieses Wort wird sicherlich uns noch ein bisschen nachgehen. Siehe, ich wirke Neues. Weil der Heilige Geist, als ich vor einigen Tagen diesen Text las, machte etwas ganz deutlich. Er sagt, das ist nicht nur ein Wort für Sonntagabend, sondern das ist ein Wort, das gilt für euch für die nächsten Wochen, für die Monate, vielleicht für die Jahre. Ich will, so sagte der Herr, dass ihr eure Augen aufmacht und das Neue, das ich tue, dass ihr das betrachtet. Schau das an, was ich jetzt wirke. Schau an, was ich hervorbringe. Ich habe da so kleine Pflanzen. Vor kurzem waren sie noch verborgen in der Erde. Und ich habe viel anderes Gewächs da gehabt, aber ich habe dann dieses Pärchen da ausgewählt, dieses Pflanzenpärchen da. Vor kurzem war es noch in der Erde, man sah nichts. Und wer achtlos durch den Garten läuft, wer achtlos durch die Landschaft läuft, der würde das zertreten. Er würde es nicht merken. Und dieses Zertretene würde nicht zum Wachstum kommen. Wenn wir die Dinge nicht erkennen, die Gott uns schenkt, die Gott uns zeigt, dann sind wir sehr schnell in der Gefahr, die Dinge Gottes niederzutreten. Und dann gehen sie zugrunde. Und dann erleben wir nicht, was Gott für uns geplant hat. Ich wirke Neues. Wir müssen unseren Blick setzen auf Neues. Ich meine nicht auf eine neue Bibel. Ich meine nicht auf Erweiterung der Bibel. Manche sagen, du meinst jetzt also, Gott wird jetzt noch zur Bibel ein paar Teile hinzufügen. Nein, nein, nein. Das hat er abgeschlossen. Das bleibt, wie es ist. Aber es geht um unser jetziges Leben, unser Dasein, unsere Zukunft. Siehe, ich wirke Neues. Heute wirke ich Neues. In der Offenbarung 21, Vers 5, da sagt der Herr selber etwas zu dem Neuen, obwohl das ja die Zeit zum Ende hin nach dem tausendjährigen Reich betrifft, wo er einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Und da heißt es, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, diese Worte sind gewiss, sie sind zuverlässig, diese Worte sind treu, diese Worte sind wahrhaftig. Mit anderen Worten, du kannst dich auf diese Worte, die ich dir sage, verlassen, sagt der Herr. Siehe, ich mache alles neu. Und als ich diesen Text so las, ich wirke Neues, und dieser Text aus der Offenbarung dazu kam, da sagt Gott, sage den Besuchern des Gottesdienstes heute Abend, das, was in deinem Leben zerstört ist, das, was in deinem Leben vielleicht auch nicht wert ist, dass es wieder hervorgebracht wird. Er sagt, häng nicht an dem Alten, klammere dich nicht an diese Dinge. Ich möchte in diesem Gottesdienst beginnen und mit dir etwas Neues hervorbringen. Ich möchte dir etwas Neues zeigen für dein geistliches Leben. Ich möchte dir etwas Neues zeigen für dein natürliches Leben. Ich will, dass du erkennst, was ich wirke, was ich gerade vorbereite. Gott ist dabei, für in unserem Land, für unsere Nation und in Europa Dinge vorzubereiten. Und ich glaube, da werden wir staunen. Und wenn wir das jetzt sehen würden, wir würden es nicht glauben können. Aber Gott wirkt es und es wächst heran. Und es wird Veränderung geben in unserem Land. Es wird natürlich in dem Zusammenhang auch Stress geben. Es wird in dem Zusammenhang auch Ärger geben. Weil es in unserem Land auch eine ganz starke Lobby ist, die sagt, wir wollen mit Bibel und mit Jesus und Glauben nichts zu tun haben. Aber was Gott hervorbringen wird, sind Leute, die sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern. Ich spreche nicht davon, dass wir fanatisch sind und die Säulen, Litfaßsäulen in der Stadt umkippen, wenn da was Verkehrtes draufsteht. Ich spreche nicht von Fanatismus. Ich spreche auch nicht, dass wir die Waffen aus dem Keller holen und jeden, der eine andere Meinung hat, abschießen. Das meine ich nicht. Ich meine ganz einfach, dass wir standhaft, treu, in Güte und Liebe unseren Glauben, unsere Erfahrung, unser Erleben, unser Leben mit Jesus den anderen Menschen zeigen, so wie ich das heute Morgen auch sagte, die Berufung, die wir haben, und das ist dem Herrn wohlgefällig, dass wir die gute Nachricht nach außen tragen, das ist ihm wohlgefällig, dass der Herr sagt, das ist, was mir gefällt, dazu habe ich euch berufen. Der, welcher auf dem Thron saß, siehe, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wenn heute in deinem Leben, heute Abend Dinge verfahren sind, du musst wissen, dieses Wort gilt dir, auch dir gilt heute dieses Wort, ich mache die Dinge in deinem Leben neu. Vielleicht bist du mutlos geworden und hast keine Hoffnung, weil du oft enttäuscht wurdest und immer wieder schon gedacht hast, jetzt ändert sich doch was. Aber ich habe ein Wort des Herrn für dich. Der Herr sagt, ich mache die Dinge in deinem Leben neu. Und ich werde auch kommen und in deine Seele, die krank ist, die Seele, die durch mancherlei Unrat, den du hineingenommen hast, diese Seele, die am Verrotten ist, der Herr sagt, ich will sie wiederherstellen. Er sagt also, ich wirke Neues. Dann sagt er, jetzt sproßt es auf. Erkennt ihr es nicht? In Jesaja 48, Vers 6 heißt es, du hast es gehört. Betrachte es nun alles. Das, was Gott neu tut, fang an, das zu betrachten. Ich sagte, wir sind geneigt, immer wieder das Alte, die Vergangenheit zu betrachten. Wir sind geneigt, Negatives zu betrachten. Aber Gott sagt, betrachte das, was ich neu aufsprießen lasse. Betrachte das, was ich neu hervorbringe. Ich wirke in diesem Land und in deinem Leben etwas Neues. Gott sagt, fange an, diese Dinge zu betrachten. Zieht's euch ein bisschen. Dann machtest du einfach zu, so, wenn jemand kalt ist. Okay, er sagt, du hast es gehört, jetzt betrachte es alles. Und ihr wollt ihr es nicht verkünden? Gott sagt, wenn du es betrachtest, wenn du siehst, was ich tue, dann kommt der Zeitpunkt, dass du es bezeugst. Bezeuge es nach außen. Bezeuge, was Gott in deinem Leben getan hat. Bezeuge, was Gott vorhat. Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du nicht kennst. Von jetzt an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du nicht kennst. Jeremia 33, Vers 3 sagt, rufe mich an und ich werde dir antworten. Und ich werde dir kundtun, ich werde dir offenbaren, zeigen große und gewaltige Dinge, von denen du bisher nicht gedacht hast, dass es möglich ist, dass es das gibt. Das Problem ist, dass wir oft vergessen, Gott anzurufen. Vor dem Urlaub hatte ich in einer der Predigten auch die Passage reingenommen, dass wir die Dinge begehren sollen, die wir haben wollen und die auch Gott möchte, dass sie geschehen. Vera hat vor Sonntag, heute vor 2 Wochen, nochmal dieses Thema aufgegriffen. Es ist so, wenn wir Dinge nicht begehren, werden wir sie nicht erhalten. Weil Gott sagt, ihr habt nicht, leider steht in unseren Bibelübersetzungen, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber im Griechischen steht das Wort aitheo. Ihr habt nicht, weil ihr die Dinge nicht begehrt. Du musst es wollen. Ich will es haben. Und wir sind so oft in einer Mentalität, dass wir sagen, oh Herr, ja, das könnte ich mir vorstellen, das wünsche ich mir. Wenn du meinst, Herr, das ist gut für mich, dann gib's mir. Und dann wundern wir uns, dass überhaupt nichts zutage kommt. Gott sagt, begehre die Dinge, die du möchtest. Sind sie im Einklang mit Gottes Wort? Sind sie im Einklang mit dem Zeugnis des Heiligen Geistes, das er dir gibt? Und begehre diese Dinge. Er sagt, von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes. Meine Ohren, wenn Gott so etwas sagt, sind sehr gespitzt. Ich höre sowieso viel Neues. Und Gott ist da Neues am Wirken. Viele Dinge, die sind noch in mir, die arbeiten in mir. Aber es wird der Tag kommen, wo Gott sagt, und jetzt sprich es weiter. Und jetzt sprich diese Dinge aus und bringe diese Dinge hervor. Nun lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du nicht kanntest. Das du bisher nicht gekannt hast. Wir sind so sehr, oder wir fühlen uns so sicher, in Dingen zu laufen, die wir kennen. Ach, ja, dieser Weg ist mir bekannt. Wer will denn schon einen Umweg laufen? Man könnte sich ja auch verirren, man könnte sich ja auch vertun. Das erinnert mich noch, als ich Krebs war. Aus Paraguay hierher gekommen, in Deutschland, auf der Schule. Und dann hatten wir so ein Landschulheimausflug oder Landschulheimtage von der Schule her. Wir sind dann die ganze Truppe dorthin und einer unserer Betreuungskräfte, der Lehrer, hatte dann die Idee, dass wir so eine Art Marathonlauf machen. Der hatte sich das also ausgedacht, wo wir laufen und dass wir einmal um einen ganzen Wald, um eine Insel herumlaufen. Das waren endlose Kilometer. Ich habe gedacht, oh Mann, wenn du die läufst, dann brichst du zusammen. Und mein Freund und ich, wir hatten eine super coole Idee. Wir laufen ein bisschen langsamer, bis sie alle weg sind. Und dann waren sie alle weg und dann sind wir quer durch den Wald. Ja? Und wir sind quer durch den Wald und wir haben gesagt, wir nehmen eine Abkürzung. Das Problem war, wir haben uns nur so hoffnungslos verlaufen, dass es inzwischen dunkel wurde und wir immer noch nicht zurückgekommen waren und man inzwischen nach uns suchte, wo wir waren. Also wir versuchten einfach eine Abkürzung, aber das ging nun mal schief. Aber so, was hier schief ging, im Geistlichen ist es manchmal auch so, ich will lieber gewohnte Pfade laufen. Ich will nicht, also was Fremdes, nee, also da bleibe ich doch lieber bei meinem Gesangbuch jetzt einen neuen Song da singen. Also ich weiß nicht, wir können doch bei unserem alten Lied bleiben, das wir haben. Bloß nichts Neues. Und wenn wir diese Einstellung haben, dann werden wir die neuen Dinge, die Gott tut, nicht sehen. Wir werden sie nicht entdecken. Gott sagt, betrachte es. Er sagt es hier in diesem Text in Jesaja 48,6, den ich als Parallelstelle zu Jesaja 43 genommen habe. Du hast es gehört. Jetzt betrachte es alles. Überdenke es. Erwäge es. Und wenn du dann merkst und du hast die Dinge gesehen, dann verkündige sie. Denn du musst wissen, von jetzt an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du bisher nicht kanntest. Was ganz stark ist, und Jeremia 33, Vers 3 schreibt dir auch noch auf, rufe mich an, ich werde dir antworten und ich werde dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du bisher keine Ahnung hast. So mal frei wiedergegeben. Aus Jesaja 43, siehe, ich wirke Neues, jetzt sproßt es auf, erkennt ihr es nicht? Da sagte, ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, Ströme durch die Einöde. Das gilt dir heute. Als ich diese Texte las, als ich mich vorbereitete auf diesen heutigen Abend, da sagte der Herr, es werden solche Leute im Gottesdienst sein und auch solche im Internet zuhören, deren Leben zu einer Wüstenei geworden ist. Gott sagt, du warst mal lebendig und frisch im Glauben. Du hast diese Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn das Leben Gottes aus dir fließt. Du hast vielleicht sogar die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, wenn Ströme aus deinem Leben fließen. Aber irgendwie ist alles versiegt. Irgendwie ist alles ausgetrocknet. Irgendwie scheint es so, als wärst du berufen, in der Wüste zu leben. Manchmal sagen Leute ganz glückselig, rührselig, ja, der Herr führt mich gerade durch die Wüste. Und sie meinen, das ist dann so ein besonderes Geschenk. Aber durch die Wüste gehen war immer Strafe. Es war die Folge von Unglaube und es war die Folge von Rebellion. Aber niemals als Geschenk Gottes. Es sei denn, wie bei Jesus, der Heilige Geist Jesus dann bewusst abseits führt, um dort zu beten, aber niemals um 40 Jahre darin rumzuwandern. Aber Gott hat eine gute Nachricht für dich. Ich werde durch die Wüste, auch durch die Wüste deines Lebens, einen Weg machen, einen neuen Weg. Einen Weg, den du auch gehen kannst. Einen Weg, in dem du laufen kannst. Und Gott sagt nicht nur einen Weg, der wieder staubig ist, sondern Ströme werden damit verbunden sein. Ich werde Ströme lebendigen Wassers in dein Leben hineingeben. Jesaja 35, Vers 6 sagt er, wenn ich das tue, dann wird etwas passieren. Und ich will, dass du Glauben fasst in deinem Herzen und ich bitte den Heiligen Geist, dass er in dir Glauben wirkt für deine Situation, da wo du stehst. Weil wenn du erlebst, wie der Herr kommt und neue Wege bahnt, wenn du erlebst, wie der Herr kommt und wieder Ströme von lebendigem Wasser in dir anfangen zu fließen, dann wird das geschehen, was in Jesaja 35, Vers 6 steht. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch. Wann bist du das letzte Mal gesprungen wie ein Hirsch? Ja? Du kommst dir wahrscheinlich eher vor wie ein Hirsch, der vom Jäger erlegt wurde und am Boden liegt. Aber Gott sagt, du sollst wieder springen und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Wann hast du das letzte Mal dem Herrn von Herzen Loblieder und Dankeserhebungen bringen können? Vielleicht ist dein Mund voll mit Klage, mit Anklage, voll mit Jammern gewesen und mit Zweifel. Gott sagt, ich will etwas Neues in dir bewirken, dass in dir wieder Lebendigkeit hineinkommt, dass du wieder springen und dass du wieder jauchzen kannst. Ich werde die Zunge des Stummen wieder zum Jauchzen bringen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Ein weiterer Text in Jesaja 35, Vers 7, da heißt es, und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Und die Wüstenglut, wörtlich die Sonnenhitze, eine Übersetzung sagt auch, die Fata Morgana wird zum Teich. Du weißt, was eine Fata Morgana ist? Das ist so eine Luftspiegelung, so eine Täuschung. Menschen, die durch die Wüste gehen und die auf einmal sehen sie eine wunderbar herrliche Oase und sie sagen, wow, vom Verdursten gerettet. Und da ist Wasser. Und sie rennen los, verausgaben sich nochmal richtig mehr und stellen dann schließlich fest, das Bild ist verschwunden. Es ist gar nicht da. Es war keine Wüste. Vielleicht bist du Dingen nachgelaufen, die wie Oase aussahen. Dinge, wo du sagst, das könnte meinen Durst, meinen Hunger stillen. Aber du bist jedes Mal, nachdem du es ausprobiert hast, enttäuscht worden. Du hast festgestellt, es hat mich nicht satt gemacht. Es hat meinen Durst nicht gestillt. Es hat mir nicht geholfen, sondern ich bin weiter in meinem Kummer, in meinem Elend, in meinem Schmerz, in meinem Leid. Gott sagt, ich möchte heute Abend bei dir dieses Fata Morgana-Bild, das möchte ich beseitigen. Und ich möchte dich heute Abend wieder verbinden, connecten mit der wirklichen Quelle des Lebens. Ich möchte, dass du wieder erlebst, was es bedeutet, in der Gegenwart und mit Gott satt zu sein, den Hunger gestillt zu bekommen. Ich möchte, dass du erlebst, was es bedeutet, zu trinken und wirklich den Durst der Seele gestillt zu bekommen. Gott sagt, wenn du das möchtest, ich will das heute Abend für dich tun. Ich will das heute Abend in dir wirken. Jesaja 35, Vers 8, der nächste Vers sagt, und den liebe ich so sehr über die Jahre. Der ist mir mal so wichtig geworden, bevor diese Gemeinde überhaupt entstanden ist. 1998 haben wir angefangen mit den Gottesdiensten. Es muss so 97, 98 gewesen sein. Da war ich in einem Gottesdienst. Und ein Prophet, der sprach in diesem Zusammenhang über diesen Text, auch über das, was Gott vorhat. Und da heißt es, da wo Gott neue Wege geht, und für mich ist das noch nicht zu Ende, das, was dieser Prophet damals prophetisch in diesem Gottesdienst sagte, ich wusste, das ist Gottes Stimme. Ich wusste, das will der Herr tun. Inzwischen sind 16 Jahre etwa vergangen und es ist so, wie es scheint, noch nicht so eingetroffen. Da sind viele Erfahrungen gewesen, die Leute gemacht haben, viele Erlebnisse, auch geistliche Aufbrüche. Und doch glaube ich, dass wir vor etwas Neuem stehen, Gott etwas Neues wirkt, etwas hervorbricht, das schon lange nicht mehr in unserem Land und in unserem Leben so da gewesen ist. In Jesaja 35, Vers 8 sagt er, und da, wo der Herr kommt und diese neue Wege bahnt, er sagt, dort wird eine Straße sein und ein Weg. Und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Also er sagt, da wird es einen Weg geben, eine heilige Hochstraße. Und Menschen werden auf diese heilige Hochstraße gehen. Ich weiß, damals, als dieser Text dort gesprochen wurde, und ich glaube, er war im Zusammenhang mit einer Prophetie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich das Bild sah oder jemand anders oder ob es er selber war. Es ist zu lange her. Aber dieses Bild ist heute noch frisch vor meinen Augen wie ein Film, den ich mir gerade angesehen habe. Und ich sah, wie da ist diese heilige Hochstraße. Und Gott sagt, das ist für die Leute, die zu mir gehören. Die Erklärung sagt hier, mit geringfügiger Änderung des Wortes, und darüber hin, sie gehören seinem Volk, das den Weg geht, das den Weg Gottes geht. Viele Leute laufen neben dem heiligen Weg. Sie laufen neben der Straße. Sie laufen nicht auf der Straße, die Gott für sie gedacht hat. Sie laufen nicht auf dem Weg, den Gott für sie gemacht hat, sondern in Eigenwilligkeit, vielleicht auch in bewusster Schuld oder Sünde, im Leben des Verkehrten, laufen sie neben dem Weg. Ein Weg mit vielen Stolpersteinen, ein Weg mit viel Mühsal, ein Weg mit viel Ärger und Schmerz. Gott aber sagt, für mein Volk habe ich einen Weg, eine heilige Hochstraße. Ich habe eine heilige Hochstraße. Ich möchte, dass mein Volk, meine Kinder, die zu mir gehören, auf einem besonders geschützten Weg gehen. Und ich habe jetzt den Text nicht weitergehen. Ich glaube, da wird kein wildes Tier und so weiter sein. Das muss ich mal gerade schauen. Das habe ich jetzt mir nicht mehr rausgeschrieben. Was sagst du? Die Erlösten werden darauf gehen. Lass mich mal schnell gucken. Jesaja 35. Und dann Vers 9. Da selbst wird kein Löwe sein und kein reißendes Tier wird ihn ersteigen, noch da selbst gefunden werden. Und die Erlösten werden darauf wandeln. Und die Befreiten des Herrn werden auf diesem Weg zurückkehren und jubeln und jauchzen. Also, manches Mal werden wir oder erfahren wir in unserem Leben, wie wir zerrissen werden, wie wir attackiert werden, mehr als was eigentlich Versuchung ist. Ich las heute Nachmittag einen Text, den habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, wo Gott sagt, ich habe dir vieles geschenkt und habe dir vieles gegeben, aber aufgrund der Entscheidung, einen verkehrten Lebensstil zu leben, ist dir das wieder aus der Hand genommen worden. Das Erbe, das dir geschenkt wurde, ist dir aus der Hand genommen worden. Du, und dann steht da, du selbst fügst dir das zu. Du fügst dir es zu, weil du nicht auf den Herrn hören willst, der dich den geraden Weg leiten will. Aber das Starke ist hier auf dieser Hochstraße, kein wildes Tier wird sein, kein reißendes Tier, kein Löwe wird dort sein, sondern dieser Weg ist für die, die seinen Weg gehen. Und das heißt hier die Anmerkung, sie gehören seinem Volk, das den Weg geht. Diese heilige Hochstraße, sie gehört seinem Volk, das den Weg geht. Es wird eine Straße sein. Und ich glaube, dass Gott in unserem Land etwas Neues bahnt. Damals, als wir dieses Bild, es war so, ich sah diese heilige Hochstraße. Ob ich sie nun mitsah, mit dem, der sah, spielt auch keine Rolle, aber das Bild ist immer noch da. Und ich sah, wie Menschen zu diesem Weg kamen. Überall an den Seiten dieses Weges, da waren wilde Tiere, da war viel Verletzung, da war viel Not, da war viel Schmerz. Aber dann sahen wir, wie Menschen aus diesem herauskamen und sagten, ich will nicht mehr in dem Leben leben. Ich will nicht mehr auf dem Weg gehen, der mich zugrunde richtet, der mich zerstört. Und dann fingen sie an, auf diese heilige Hochstraße zuzugehen. Und sie gingen auf die heilige Hochstraße und sie bekamen weiße Kleider, neue weiße Kleider. Und sie gingen in Sicherheit und in Frieden auf diesem Weg, den Gott für sie gemacht hat. Gott sagt, ich habe so einen Weg für dich bereitet. Das heißt nicht, dass wir keine Anfechtungen, keine Angriffe haben werden. Aber der Herr sagt, es wird kein wildes, kein reißendes Tier da sein, das dich attackieren kann. Das ist nicht erlaubt. Ist ja auch identisch im Neuen Testament mit 1. Johannes 5, Vers 18. Wer aus Gott geboren ist, den tastet der Arge nicht an. Wenn du auf dem Weg Gottes bist, bist du unantastbar. Da gehörst du zu einer ganz besonderen Spezies, nämlich zu den heiligen Leuten Gottes. Und wir alle sind dazu berufen, auf diesem Weg zu gehen. Jeder Mensch auf diesem Globus ist dazu berufen, eingeladen, auf diesen heiligen Weg zu kommen. Gott möchte die gesamte Menschheit am liebsten auf diesem Weg sehen. Aber er hat ein Problem, dass Menschen diesen Weg nicht wählen wollen. Er hat das Problem ja selbst bei seinem Volk. Denn viele wählen Nebenwege. Sie wählen Wege des Schmerzes und gehen nicht auf diese angebotenen heiligen Hochstraße. So, ich lade dich ein, heute Abend heil zu werden. Ich lade dich ein, aber auch von verkehrten Haltungen und Wegen umzukehren. In der Apostelgeschichte steht geschrieben, so lasst uns nun Buße tun, umkehren. Metanoia heißt Buße, das heißt Umsinnen, Sinnesänderung. Lasst uns Buße tun, damit Zeiten der Erfrischung vom Angesicht des Herrn kommen. Also es ist nicht möglich, verkehrt leben zu wollen und Erfrischung von Gott. Beides geht nicht. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Weil die Bibel sagt, von der Frucht meines Weges werde ich immer essen. Von dem, wo ich laufe, das werde ich auch genießen. Da, wo ich mich aufhalte, das wird mich ernähren. Und wir sind von Gott berufen, auf den heiligen Weg zu kommen. Und er sagt, da ist Erfrischung für dich. Da ist Wiederherstellung. Ich habe ein spezielles Wort für jemanden, der mir hier zuhört. Vielleicht ist es auch jemand im Internet. Das habe ich jetzt nicht klar erfahren, aber ich möchte es trotzdem weitergeben. Für jemanden, wo Gott ganz speziell sagt, Jeremia 17, Vers 5 und 6, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Oder die Anmerkung, das heißt, er wird nichts Gutes erfahren. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, an einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Also Gott sagt, jemand hat sich von meinem Rat, von meinem Weg, von meinem Lebensstil abgewandt. Und der Herr sagt, die Folge ist, dass du genau Menschliches erlebst, dass du Irdisches erlebst und nicht das, was Gott für dich gedacht hat. Und er sagt dann, es ist wichtig, dass du eine Entscheidung zum Leben triffst heute. Eine Entscheidung für dich. Ich habe gelesen im 2. Chroniker 32, Vers 7 und 8. Da steht geschrieben, Hiskia spricht zu dem Volk, der König von Assur will mit seinen Armeen Israel schaden. Sie sind in großen Schwierigkeiten. Aber da kommt dieser Hiskia und er holt sich nicht menschlichen Rat, sondern er holt sich Hilfe und Antwort bei Gott. Und deshalb, weil er sich Hilfe und Antwort und Rat bei Gott holt, kann er auch sein Volk ermutigen. Und deshalb sagt er ab in Vers 7, sei stark und mutig. Seid stark und mutig. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dem König von Assur und vor der ganzen Menge, die mit ihm ist. Denn mit uns sind mehr als die, die mit ihm sind. Oder denn mit uns ist ein Größerer, sagt die Anmerkung, als mit ihm. Mit ihm ist ein Arm aus Fleisch. Aber mit uns ist der Herr unser Gott, um uns zu helfen und unsere Kriege zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Und sie hatten Erfolg. Manche Leute sind beratungsresistent. Du kannst ihnen Rat geben und trotzdem machen sie ihr Ding. Und am besten machen sie Gott verantwortlich für das Desaster, das dann entsteht. Oder die Gemeinde, oder die Brüder und Schwestern, oder wen auch immer, den Ehepartner. Aber Gott sagt, du hast das selber verursacht. Und Gott sagt, du kannst aussteigen, verlasse es oder höre auf menschliche Art die Dinge zu tun. Du hast bisher die Dinge auf menschliche Weise gemacht, hast dich auf Menschen dabei verlassen. Und du hast selber, genau, der Herr sagte heute Nachmittag, du hast selber Menschen Rat gegeben, weil du selber nicht die Quelle kennst. Weil du selber nicht weißt, wo die Reise hingeht, hast du aus deinem Unverständnis und deinem Nichtwissen heraus anderen sogar falschen Rat gegeben. Sie sind aufgrund dessen selber in die Irre gegangen. Und Gott sagt, du kannst da aber heute rauskommen. Gott sagt, du bist von mir nicht dazu berufen, ein kahler Strauch in der Wüste zu sein. Du bist von mir nicht berufen, ein Mensch zu sein, der das Gute, das Gott für ihn bereitet hat, nicht erlebt. Weil er sagt, der so in das Menschliche sich hineinbegibt, Gott außer Acht lässt, in seiner Beratung, in seiner Führung, in seinem Lebensstil. Er sagt, er kann das Gute nicht sehen. Das ist genauso wie bei dieser Maria. Die sitzt dort und sie sieht nicht, dass die Engel da sind. Sie sieht nicht mal, dass Jesus da ist. Menschen, die fleischlich gesinnt sein, die sehen nicht das Gute, das Gott für sie plant. Und deshalb, Gott sagt, ich biete dir an, komm zurück zu mir. Komm und hole Rat bei mir. Komm, stelle dich unter meinen Schutz und komm zurück in meine Versorgung. Er sagt, ich fand das so stark, mit ihm, also mit ihm, mit dem Gegner, ist ein Arm aus Fleisch. Das ist nur Menschliches. Aber mit uns ist der Herr unser Gott, um uns zu helfen und unsere Kriege zu führen. Gott sagt, dürfte ich mal wieder deine Kriege führen? Willst du aufhören, immer dich von einem Schlachtgetümmel ins andere zu begeben? Selber deine Kräfte aufreiben mit deinen verkehrten Wegen? Gott sagt, ich biete dir an, heute Abend dir zu helfen. Und ich biete dir an, die Kriege für dich zu führen, so dass dein Herz und deine Seele zur Ruhe kamen. Das Volk bei Hiskia hörte auf den Rat Hiskias. Die Frage ist, willst du Gottes Rat annehmen? Willst du auf Gottes Rat hören? Gott sagt, ich will dir helfen und ich werde für dich die Kriege führen. Siehe, ich wirke Neues. Es sprost schon auf. Erkennt ihr es nicht? Ich lege durch die Wüste einen Weg. Egal wie wüst dein Leben aussieht. Gott sagt, wenn du willst, heute wird wieder ein Bahn gemacht. Heute wird wieder ein Weg gemacht. Und Ströme werden wieder in dich hineingegeben werden. Erfrischung vom Himmel wird wieder gegeben. Kehre um von dem, was nicht gut war. Und ich werde dich segnen mit großer Erfrischung aus meinem Reich. Jesus selber ist die Quelle unseres Lebens. Und er selber sagt, er ist unser Licht. Und in seinem Licht, sagt er, sehen wir klar. In seinem Licht sehen wir auch Licht. In seinem Licht sehen wir nicht nur einen dunklen Tunnel. Marita und ich, wir sind vor kurzem in Holland so 6,6 Kilometer unter das Meer durchgefahren, durch einen Tunnel auf eine Insel. Und das ist schon interessant. Man stellt sich so vor, was ist, wenn er einbricht, dann schwimmen wir da unten oder wie auch immer. Was? Also es war schon sehr interessant. Du siehst nur immer Tunnel, Tunnel, Tunnel. Aber auf einmal, und du weißt ja, wir sind ja nicht von gestern, nicht wahr? Wir wissen ja, irgendwo ist der Ausgang. Der Tunnel ist ja nicht paar hundert Kilometer lang, sondern wir wissen, da kommt ein Ausgang. Und ich habe da mit meinem Fotoapparat aufs Lenkrad gesehen und dann habe ich da so ein bisschen festgehalten, weil ich das so spannend fand. Auf einmal sage ich, guck mal, Richter, bisschen Licht da schon, noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Und auf einmal waren wir wieder im Licht. Das ist, was Gott sagt. Das, was du am Anfang siehst, ist vielleicht klein. Aber Gott sagt, bleibe, betrachte es. Während du es betrachtest, während du dich darauf einlässt, lasse ich es wachsen, lasse ich es groß werden, lasse ich es wieder herrlich werden, lasse ich es schön werden. Hilfe ist immer noch bei dem alten Gott. Stimmt, steht in der Bibel. Hilfe ist bei dem alten Gott. Er kennt sich aus mit Rat, er kennt sich aus mit Wiederherstellung. So, dürrer Strauch oder wieder frisch und lebendig, fruchtbringend. Gerade über diesen Bereich mit verwurzelt seinem Herrn, da lasse ich heute noch Texte wie zum Beispiel, selbst in der Dürre, selbst in der Dürre ist er grün und bringt Frucht. Da, wo nichts wächst, eigentlich nichts zustande kommt, aber der sich auf den Herrn verlässt, der dem Herrn vertraut, in der Dürre grünt er. In der Dürre ist er voller Leben. Um ihn herum scheint es so zu sein, dass alles eingeht. Aber wer in dem Herrn ist, wer sich mit dem Herrn verbunden hat, der wächst und er bringt Frucht. Frucht kannst du dir nicht aus Rippen schneiden. Frucht ist ein Prozess des Wachsens. Wir geben uns dem Herrn hin und dann kommt auch die Frucht des Geistes in unserem Leben hervor. Und immer, wenn wir nicht Frucht bringen, ist das ein Beweis dafür, dass Tod in unserem Leben ist. Ich sagte heute Morgen, und das müssen wir uns wirklich anschauen als Gemeinde, jeder Einzelne. Wir müssen uns diese Dinge wirklich anschauen. Was nicht wächst, oder andersrum, ich habe heute Morgen gesagt, eine Gemeinde oder Personen, die nicht mehr das Evangelium nach außen tragen, die werden ganz einfach, und diese Gemeinde wird sterben. Eine Gemeinde, die nicht die gute Nachricht von Jesus raus in die Bevölkerung transportiert, so eine Gemeinde wird untergehen. Sie wird sterben. Es ist ganz logisch, alles, was nicht lebt, wird sterben. Hauszellen, Hauskirchen, die nicht missionarisch aktiv sind, diese Hauskirchen werden sterben. Diese Hauszellen gehen ein. Manche Leute sind so sehr in ihrer Hauszelle bemüht, ihr Heiligkeitsgrad und alles zu pflegen. Und noch heiliger und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen dies und noch ein bisschen jenes. Und man hat die Welt draußen vergessen. Diese Hauszellen, Gott sagt, warum soll ich dich am Leben halten? Für welchen Zweck soll ich dich am Leben halten? Wenn du die Welt draußen vergisst, dann vergesse ich dich auch. Dann sieh doch zu, wie du deinen Kreis machst. Und deshalb ist es wichtig, dass du Leben in die Welt bringst. Die Welt wartet darauf. Aber du musst heute Abend selber Leben empfangen. Frische Quelle von Gott. Frischer neuer Weg von Gott. Und dann starte. Und dann werden wir starten und du sollst starten. Warum bist du nicht in deinem Dorf ganz einfach aktiv? Geh hin, lade Leute ein zu dir nach Hause, lies mit ihnen die Bibel. Sprich mit ihnen über Gottes Wort. Du sagst, Mann, ich habe keine Hausleiterausbildung. Die brauchst du nicht, weil du hast den Herrn Jesus in deinem Herzen. Du hast Christus in dir. Geh und lies mit den Menschen in deiner Umgebung, lies mit ihnen die Bibel. Wo immer du wohnst, in dem Viertel, lade Leute ein. Du, willst du mal zum Kaffee kommen? Hättest du Lust, dass wir ein Bible-Time haben? Oder vielleicht hast du Fragen über Gott und die Welt und das Leben und so weiter. Dann lade sie doch ein zu dir und lerne sie kennen. Denn Jesus hat nicht gesagt, dass wir den Menschen sagen, kommt her. Jesus hat gesagt, geht hin. Wir müssen zu ihnen gehen, wo sie sind. Und es ist schwierig, wenn Menschen sich bekehren und nicht sofort anfangen, evangelistisch, missionarisch aktiv zu werden. Diese Menschen verlieren ihre missionarische DNA. Diese Menschen werden religiös und sie werden unbrauchbar. Deshalb, wenn du zu Jesus gekommen bist, erzähle anderen, was du erlebt hast. Ich habe es genauso gemacht. Am nächsten Tag habe ich es schon weitergegeben. Bringe es unter die Menschen, was Jesus an dir getan hat. Bringe es unter die Menschen. Aber heute Abend sollst du vom trockenen Acker kommen. Heute Abend sollst du wieder vom Herrn wiederhergestellt werden. Er sagt, ich will deine Kriege führen. Und jetzt denk mal so für dich. Vielleicht schließt du deine Augen und lass den Heiligen Geist, bitte den Heiligen Geist, sag, Heiliger Geist, ich will das Neue sehen, das du in meinem Leben begonnen hast zu wirken. Ich bin hier vielleicht wie die Maria, die gar nichts mitkriegt, außer ihrem sich um sich selbst kreisendes Leben. Aber Herr, du hast gesagt, du schaffst etwas Neues. Du springst etwas Neues hervor, auch in meinem Leben. Heiliger Geist, würdest du es mir bitte offenbaren? Ich möchte es sehen, was du Neues in mir bewirkst und an mir und auch durch mich. Schau ihn einfach mal so an. Bitte ihn. Bitte ihn. Herr, zeige mir, was du Neues hervorkommen lässt. Zeige es mir, Herr. Der Heilige Geist möchte es gerne zeigen. Vielleicht ist es eine ganz zarte Pflanze, etwas, was neu in deinem Leben aufbricht. Der Heilige Geist verachte nicht das Kleine. Wir hatten vor einiger Zeit, verachte nicht die kleinen Anfänge. Wachstumsphasen sind nötig. Und der Heilige Geist sagt, guck, schau mal das an, was ich in dich gelegt habe. Verachte es nicht. Es ist Leben von mir, sagt der Herr. Es ist Leben von mir. Es ist Leben von mir. Und es wird wachsen und es wird groß werden in deinem Leben. Es wird wachsen, es wird groß werden. Ein kleines Senfkorn, ich hatte es vor ein paar Wochen euch gezeigt, wird zum riesigen Baum, in dem die Vögel des Himmels ihre Nester bauen und Schutz suchen. Aber alles hat klein angefangen. Gott lässt etwas Neues in dir hervorsprossen. Er lässt auch in der Gemeinde was Neues hervorsprossen. Er will auch in deiner Hauszelle, in deiner Hauskirche, will er etwas Neues hervorsprossen lassen. Schau, was er tun will. Lebe nicht in einem religiösen Trott. Das tötet dich selbst, das tötet die Gruppe, das tötet dein ganzes Umfeld. Bringe Leben. Transportiere Leben, das, was Gott dir gegeben hat, transportiere es. Ja, wir haben das einige Zeit nicht getan, aber wir wollen das heute Abend auch so machen. Einfach beten, dass das Gebetsteam, dass ihr nach vorne kommt. Weil es werden solche heute hier sein, die einfach auch sagen, ja, zum einen hier, ich habe bisher alles nur auf menschliche Art und Weise gemacht, habe Gott außen vor gelassen. Aber für heute entscheide ich mich, es mit Gott zu machen. Nicht mehr Fleisch mein Arm, um es mit dem Bibeltext zu sagen, sondern mich auf den Herrn zu verlassen. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Stütze dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich nicht auf deine eigene Klugheit, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen. Dann wird er deine Pfade ebnen. Er wird sie gerade machen. Das sind Dinge, die kriegen du und ich nicht hin. Es gibt manches in meinem Leben, das kriege ich nicht hin. Und das muss ich auch nicht hinkriegen. Aber dann wende ich mich an Jesus und sage, Jesus, ich kriege das da nicht hin. Ich brauche da deine Hilfe. Und dann sagt er gerne, ich mache das gerne mit dir. Und dann kommt sein Rat und dann kommt seine Kraft und dann kommt seine Hilfe. Und mit ihm zusammen geht das so super, so toll, so entspannend. Ja, auch wenn es dann manchmal herausfordernd wird. Du weißt, der Herr ist bei mir, ich fürchte kein Unglück. Ich fürchte mich nicht. So, wenn du heute Abend hier bist und vielleicht bist du hier und hast noch niemals Jesus in dein Leben aufgenommen. Ich sagte es heute Morgen, habe die Worte von Jesus gelesen. Jesus sagte, wenn ihr nicht an mich, den Sohn Gottes, glaubt, dann werdet ihr in euren Sünden sterben und geht verloren. Um gerettet zu werden, um Christ zu werden, um in den Himmel zu kommen, musst du nicht getauft worden sein als Baby oder als Erwachsener. Das rettet dich nicht. Es gibt nur eins, was dich rettet, und das ist, dass du Jesus zu deinem Herrn machst. Die Bibel sagt, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Christ wird man nicht durch eine Taufe, Christ wird man durch Christus. durch Jesus Christus, den Herrn. Wer Jesus Christus aufnimmt, der wird Christ. Deshalb wurden in Antiochien, als diese Leute Christus aufnahmen, wurden sie Christen genannt. Christen heißt gesalbt. Also wenn du Jesus aufnimmst, bist du ein Gesalbter, ein Christ. Christ bedeutet ganz einfach Gesalbter. Du wirst ein von Gott gesegnete und gesalbte Person. Wenn du Jesus bisher noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, niemals ihn gebeten hast, Herr, komm in mein Leben, sei du mein Herr und ich will mit dir leben. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann bist du heute Abend noch verloren. Oder auch der du im Internet hörst, du bist dann noch verloren. Wenn du dann heute sterben solltest, dann wirst du einmal ins Endgericht kommen, ins Weltgericht am Schluss und dann wirst du in den Feuersee kommen, in die Hölle. Der Herr möchte das nicht. Der Herr sagt, ich habe den Feuersee, die Hölle habe ich für Satan und seine Dämonen gemacht, aber nicht für Menschen. Aber wir Menschen entscheiden, ob wir Satan dorthin folgen. Und Jesus sagt es ganz klar, er sagt, ich will, dass du davor bewahrt bist. Aber du kannst dem nur entgehen und ich konnte ihm nur entgehen, indem ich Jesus Christus zum Herrn meines Lebens machte. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Es ist so einfach, so simpel. Keine Religion, keine Zeremonie. Ganz einfach, eine persönliche Beziehung zu ihm. Johannes 17, 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jesus kennenzulernen, ihn zu erkennen, das ist das ewige Leben. Religion bringt dir kein Leben. Religion bringt dir Stress. Und Religion, da bist du genauso trocken und kalt wie jemand, der ohne Jesus lebt. Religion hilft niemandem etwas. Aber Jesus ist es, der dir hilft. Und Jesus ist es, der das wieder in die Ordnung bringt. Auch wenn du ein dürrer Strauch geworden bist. Jesus ist da. Und so lade ich dich ein und Lobpreiser, ihr könnt einfach kommen. Und das Gebetsteam auch, kommt dir einfach. Und dann, wenn du Gebet wünschst, komm einfach hier nach vorne. Und wenn dein Problem größer ist, du sagst, ich brauche mehr Zeit, dann sag es doch der Person, mit der du hier betest, du, ich habe da wirklich arge Probleme und ich brauche mehr Zeit, dann werden wir mit dir einfach extra Zeit nehmen. Das würde hier vorne den Rahmen sprengen. Und dann kannst du sagen, hier, ich müsste gerne mal mit jemand reden. Und dann werden wir zusammen mit dir reden oder jemand von den Mitarbeitern und dir einfach helfen. Weil der Herr ist da und der Herr ist daran interessiert, dass du wiederhergestellt wirst.